Liebe Fugis, es ist Samstag, der 23. Mai und wir sind endlich wieder zurück. Marc Süß ist aus der sozialen Urlaubshängematte zurückgekehrt und hat euch zwei Themen mitgebracht. Marc, erzähl uns, was hast du auf deiner Hängematte im Süden in der Sonne so ausgedacht für Fugengold?
Ein schweres, ein leichtes Thema. Wir schauen uns an, warum Palantir eine Absage von der EU bekommen hat. Wir freuen uns und schauen, warum wir uns darüber freuen. Und zum Thema Lifestyle, Entspannung. Der Sommer kommt. Wir schauen, was wir von italienischen Großmüttern lernen können beim Nonna-Maxing. Markus, was hast du, was habt ihr mitgebracht?
Ja, ich berichte über den französischen YouTube-Star Hugo Travers und dann waren Sarah und ich wieder für euch im Kino und haben uns den Film Nürnberg von James Vanderbilt angesehen und ihr könnt es ahnen, es wird eine kritische Auseinandersetzung.
Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, Sarah, liebe Fugis, ich habe es gerade schon erwähnt. Das erste Thema, es geht um Technologie, es geht um EU, es geht um Datenschutz, aber es geht vor allen Dingen um Haltung von Technologie, Anführern unserer Zeit, will ich fast sagen. Die EU hat zum Glück eine Absage erteilt an Palantir. Warum ich und ich glaube, wir uns darüber freuen, das schauen wir jetzt mal genauer an.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
So viel vorweg. Was ist Palantir? Das wurde hier schon zwei, dreimal wegen des Gründers erwähnt. Palantir Technologies ist vor allen Dingen ein US-amerikanisches Datenanalyse- und auch KI-Unternehmen. Das ist schon 2003 gegründet. Unternehmen beschreibt sich selbst als Anbieter von Software, der Organisationen große Datenmengen zusammenführen, auswerten und dann operative Entscheidungen treffen kann. Klingt erstmal super spannend, klingt genau nach dem Tool unserer Zeit. Es gibt vier zentrale Plattformen, Gotham, Foundry, Apollo und AIP. Das Interessante dabei ist, vor allen Dingen Gotham ist relevant für Sicherheitsbehörden, Militär, Geheimdienste. Die anderen haben andere Anwendungsbereiche. AIP integriert jetzt so generative KI in diese Entscheidungsprozesse, auch in Datenstrukturierungsprozesse. Und historisch wichtig ist, dass Palantir nicht als so ein freundliches Startup aus dem Silicon Valley oder so entstanden ist, sondern ganz klar im Umfeld der US-Sicherheitslogik nach 9/11. Also Palantir beschreibt selbst, man hat Software für US-Intelligence-Community aufgebaut, Antiterror-Ermittlungen gemacht und Operationen unterstützen will. Mittlerweile ist das natürlich gewachsen, ist groß geworden. Es ist zwar börsennotiert, das Unternehmen, aber die Macht liegt stark bei den Gründern. Und einen dieser Gründer, der ist hier schon ein paar Mal aufgetaucht, mal mit diversen Aussagen politischer und zu politischen Haltung, aber auch mal mit so einer Antichristen-Vorlesungsreihe. Es geht, ihr wisst es, um Peter Thiel. Das ist einer der Gründer, die immer noch Voting Trust Stimmrechte haben, trotz börsennotiertem Unternehmen. Dann gibt es noch Stephen Cohen und Alexander Karp, über den sprechen wir auch gleich noch. Der hat so eine Art Manifest formuliert, bei dem selbst diehard amerikanische Palantir-Fans mal kurz schwer schlucken mussten. Ja, das ist so ungefähr, wo die gerade stehen, was sie machen. Und man kann sich schon denken, deswegen ist das natürlich aus unserer europäischen, aber auch deutschen Perspektive extrem schwierig. Es wurde immer wieder darüber gesprochen, ob Palantir auch für deutsche Sicherheitsbehörden die Software jetzt eben stellen kann. Und das Problem ist natürlich nicht, dass das jetzt oder nicht nur, dass das ein US-amerikanisches Unternehmen ist, sondern dass Palantir auch durch die Gründer und deren Haltung eine bestimmte Idee von Staat, Sicherheit und Datenmacht eben repräsentiert. Die Software kann Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, macht Beziehungen sichtbar, erkennt Muster, aber verdichtet das natürlich auf Verdachtsmomente und ist dann auch wirklich dabei, operative Entscheidungen zu unterstützen. Und das ist natürlich ein extremer Nutzen für Polizei, für Geheimdienste, aber genau da liegt natürlich das Risiko, auch für uns als EU, sage ich mal. Es gibt natürlich diese Massendatenlogik, das ist, glaube ich, das erste von den paar Problemen, die man kurz benennen muss. Also die vielen Daten werden verdichtet durch KI, durch diese Software zu Bewegungen, Mustern, Kontexten. Da geraten aber auch mal Leute oder Menschen in diesen Analysebereich, die da vielleicht gar nicht reingehören oder die durch so eine Datenlogik da einfach mit reinrutschen. Das Grund oder ein Grundthema ist natürlich eine Zweckverschiebung. Diese Software für die Terrorabwehr eingeführt, wurde jetzt natürlich für andere Kriminalitätsfelder, aber auch für ganz andere Sicherheitsbegriffe eingesetzt mittlerweile. Das heißt, da werden natürlich große Raster von Datenbeständen zusammengeführt. Das dritte wichtige Thema ist, dass das eine Abhängigkeit von US-Technologie ist. Also wenn kritische deutsche Sicherheitsinfrastruktur auf Software basiert und die kommt aus dem US-Unternehmen, geht es klar um Datenschutz im pragmatischen engen Sinn, aber natürlich auch um strategische Kontrolle. Wenn man rüberguckt, was überm Teich die Politik macht, wer entwickelt da, wer interpretiert, wer aktualisiert, was passiert da mit diesem System? Naja, dann gibt es natürlich noch so Themen wie politische Nähe, Wertehorizonte von den Gründern, die ganz operativ ihre Software natürlich ausbauen und weiterentwickeln und auch sowas wie demokratische Kontrolle über Software, also welche Suchlogiken sind hinterlegt, welche Kategorien führt man ein für Verdächtigungsmomente und Zugriffe. Und jetzt eben die aktuelle Meldung, der Verfassungsschutz in Deutschland hat sich gegen Palantir entschieden. Und das finde ich doch bemerkenswert. Ich freue mich sehr drüber, dass diese Entscheidung so viel. Bundesamt für Verfassungsschutz will nicht auf Palantir setzen auf die französische Alternative. Chaps Vision, schätze ich, spricht man es aus. Da muss mich der Algorithmus dann sicherheitshalber selbst korrigieren. Wir haben schon eine Testphase erfolgreich abgeschlossen und es sieht so aus, als ob es das wird. Palantir ist ja schon in 4 Bundesländern im Einsatz aktuell. Das wird sich jetzt vermutlich ändern. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, da ist Palantir schon mit drin. Aber diese Einsätze geraten auch politisch immer mehr unter Druck. Und jetzt hat eben der Verfassungsschutz, und das finde ich spannend, nicht nur Überwachungsfrage gelöst, sondern hat, finde ich, und das ist das Spannende an der Meldung, so ein wichtiges Signal gesetzt. Kritische Sicherheitsinfrastruktur in Deutschland, in der EU, muss nicht automatisch aus einem US-Sicherheits- oder auch Plattformkomplex kommen. Es gibt, und das ist, glaube ich, für die auch Daten- und IT-Infrastruktur und Integrität in der EU total wichtiger Punkt, das jetzt so zu benennen und auch diese Schritte weiterzugehen. Und ich finde diese Entscheidung vor allen Dingen deswegen so richtig, und das ist vielleicht der Anschluss an die Konversation, die wir vorher hatten, über sogenannte Tech-Autokraten, über algorithmisierte Lebensentscheidungen und Infrastrukturen, in denen wir uns bewegen. Das heißt ja jetzt nicht, dass die US-Infrastruktur-Software automatisch schlecht ist und dass die französische eine gute Lösung ist. Aber der Unterschied ist natürlich, dass wir hier so ein aus einem EU-Milieu das beziehen und uns nicht weiterhin auf diese US-Dominanz verlassen, wo immer stärker Militär und Technologie und Staat verschmelzen eben, auch gewollt. Und der Kernpunkt für mich dabei ist, dass diese digitale Infrastruktur eben nie neutral ist, sondern das ist wie so eine Art geronnene Haltung oder Kultur, die da kristallisiert wird. Also jede Software, vor allen Dingen eben diese Sicherheitssoftwaren, immer Antworten geben auf die Fragen, was gilt eigentlich als Risiko, was gilt als normal, welche Abweichungen beobachten wir, was wird gesperrt, was wird ermöglicht, welche Bilder, Situationen, Momente erscheinen als legitim, welche als illegitim und welche Formen von Gewalt werden eigentlich toleriert. Wir sehen das in KI-Anwendungen, bei Diskussionen von bildgenerierenden KIs bis hin zu dieser Gronk-AI von Elon Musk und Co. Was wird auch tabuisiert? Wann wird Nacktheit, Sexualisierung oder sexualisierte Gewalt tabuisiert? Wann werden die zugelassen? Kurzum, welche politischen Interessen werden als Sicherheit hier auch normalisiert oder gerahmt? Und das wird gerade bei dem Einsatz von KI und Datenanalyse eben sehr, sehr deutlich. Am Anfang waren KIs zum Beispiel extrem prüde, was Nacktheit angeht, extrem liberal, was Gewalt angeht. Das wäre in der EU bestimmt anders oder anders gelagert gewesen. Da sehen wir einfach Persönlichkeitsrechte, Trainingsdaten, Urheberrechtsvorstellungen und auch Gewaltästhetiken sind natürlich tief in so einer Kultur und auch in den Ideen der Gründer dieser Software verankert. Und deswegen ist eine Lizenzierung, ein Kauf, ein Buy-in in solche Plattformlogiken, glaube ich, eine ganz, ganz große Entscheidung und super wichtig, dass wir die jetzt auf EU-Seite gezogen haben. Und deswegen ist nämlich digitale Souveränität eben nicht so ein nationales Projekt. Das muss jetzt auch kein EU-Projekt sein. In dem Sinne ist es einfach ein demokratisches Projekt. Und ich glaube, EU braucht eigene digitale Infrastruktur und nicht nur Antworten aus dem Silicon Valley. deswegen bin ich da sehr glücklich. Wer Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert nicht nur Daten, sondern eben die Wirklichkeit, die aus den Daten berechnet wird. Deswegen meine Frage an dich, Markus, wie stehst du zu der Absage an Palantir, an europäische Lösungen? Und vor allen Dingen, gibt es eigentlich heute noch eine Alternative zu so algorithmisierter Haltung?
Ja, das ist ein super spannendes, super relevantes Thema. Ich habe da einige Gedanken zu. Ich meine, ich möchte mit einer Anekdote einsteigen. Du hast gerade Gronkh erwähnt und mir ist zugespielt worden vor einigen Wochen, dass Gronkh ein großes Profil von mir angelegt hat. Ich habe ja auch meinen Wikipedia-Eintrag nicht geschrieben, so, also der ist entstanden, ja, also Leute haben was zusammengetragen und man taucht dann da auf. Manche schreiben natürlich ihre Wikipedia-Beiträge oder lassen sie schreiben. Und bei Gronkh fand ich super interessant, okay, Gronkh greift sich das raus, wahrscheinlich auf Wikipedia-Zugriff oder, ne, also baut das, aber Gronkh baut mein Profil 10-mal komplexer als Wikipedia gemacht hat und hat Daten, also wirklich sämtliche Daten aus dem Netz zu raus und so weiter, weiß halt nicht, wie meine Partnerin heißt, vermutet aber, dass es Sarah ist, also dann steht da nicht drin, aber das ist schon sehr interessant, also wie du diese Scan-Momente hast, wo du dann, also alles, was irgendwie digital ist, niemals vergessen wird und du führst es irgendwo hin. Das zeigt schon, dass ein Großteil von Wirklichkeit eine Sache der Programmierung ist. Und darum geht's ja. Also Wirklichkeit wird programmiert, könnte man so als These hinstellen. Und das fragt natürlich genau diesen Moment, was bedeutet das, wenn Wirklichkeit zunehmend ein Gegenstand der Programmierung ist? Wir haben sehr stark über auch Deepfakes gesprochen, über KI gesprochen. Also es begleitet uns ja bei Fugengold laufend. Und ich glaube, darauf müssen wir eine Antwort gewinnen. Die habe ich natürlich nicht, die hast du nicht, aber daran muss man arbeiten. Ganz entscheidend, was bedeutet es, wenn Wirklichkeit programmiert wird, wie reagieren wir darauf und wie können wir sozusagen der Programmierung etwas entgegenstellen, wenn wir alle fast 24/7 oder fast alle von uns 24/7 online sind, also Teil dieser Weltprogrammierung sind durch unsere Daten. Das zweite ist, wir leben in total utopielosen Zeiten. Ich kenne niemanden mehr, der wirklich hier noch Vorstellungen hat von neuen Utopien oder von einer utopischen Betrachtung der Zukunft. Und es zeigt sich, dass Utopielosigkeit durch eine Ideologieüberladenheit kompensiert wird. Und da ist jemand wie Peter Thiel, aber wir haben ja auch über Curtis Jarvin und so gesprochen, also wenn man Manifeste braucht. Es gibt jetzt keine philosophischen Abhandlungen, keine großen Ansätze, es gibt halt Manifeste. In der Kunst waren Manifeste fest, etwa wie bei den Surrealisten und so weiter, ganz wunderbar. Die Kunst braucht das Manifest, die braucht nicht den theoretischen Diskurs, aber eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeitsgestaltung, eine politische Durchdringung von Wirklichkeit braucht mehr als ein Manifest. Und wenn man sich die Texte von Peter Thiel ansieht, das ist ja schon, damit beschäftigen wir uns vielleicht auch nochmal in einem Deep Dive, schauen wir mal, ist das schon wirklich interessant, weil das ja sehr religiös gefasst ist. Also hier ist die Ideologie sehr stark religiös legitimiert und das ist immer, also sind schon zwei Probleme auf einmal, die Ideologie, das Denken, ich bin im richtigen Bewusstsein und es gibt ein falsches Bewusstsein und das wird dann legitimiert, nicht durch das Argument, durch die Empirie, sondern durch den Glauben, das ist das zweite Problem. Das dritte ist, wir sind natürlich gerade in einem nicht nur Kulturkampf, wir sind in einem geopolitischen Kampf, USA unter Trump und das wird auch, wenn Trump mal in der Mülltonne der Geschichte verschwindet, also kompostiert wird, dann wird das J.D. Vance übernehmen, den Laden, und das wird nicht cooler werden, das wird nicht nicer werden. Und das ist genau der Moment, dass man sagt, okay, also das ist jetzt ein Teil, Europa möchte sich stärken, möchte sich empowern, hat jahrzehntelang von Amerika gelebt, Sicherheit, Wirtschaft und so weiter. Und jetzt steht Europa, okay, wir stehen an der Grenze, gerade, haben viele Dinge verpennt, haben uns verlassen, wir müssen was entwickeln. Dann hat man eine europäische Lösung, aber das ist erstmal geopolitisch okay, zu sagen, okay, wir lassen uns vielleicht nicht erpressen, wir machen eigene Lösungen, wir schaffen eigene Sicherheitssysteme, wir machen uns nicht so abhängig, gibt es neue Formen der Gesetzgebung, der Kontrolle, der Regulierung, aber auch da ist die Frage, reicht das aus und hat das eben nicht auch eine Dialektik der Aufklärung, eine Dialektik der Entwicklung, also dunkle Seiten, also mit Datenschutz, Missbrauch von Daten etc. Das muss sich zeigen. Also das ist so etwas, was man hier sehr klar sieht. Also geopolitische Entwicklung ganz handfest. Und ja, ich finde es völlig in Ordnung, dass die EU da einen Strich drunter gezogen hat, einfach um zu sagen, Monopolisten, die denken, wenn wir einmal ein Monopol haben, ich meine, du hast die reichsten Männer der Welt, hast du da sitzen in Amerika, ob das über Zuckerberg ist, Elon Musk ist, Jeff Bezos ist und so weiter, name it, dass man sagt, okay, wir bauen das halt um. Die Frage ist, ob wir das in Europa dann hinbekommen, eine ja, demokratischere Lösung von Digitalisierung, KI und so weiter hinzubekommen, oder ob wir in gleiche Fallstricke fallen, weil irgendjemand muss es entwickeln, irgendjemand verdient damit Geld. Naja, Grundstrukturen von KI ändert auch Europa nicht, weil, ne, so, und von Algorithmen. Also ich bin sehr gespannt. Das sind so meine vier Überlegungen zu diesem super wichtigen, super relevanten Thema und auch gerade zu dieser doch schon auch historischen Entscheidung.
Ja, bin ich voll bei dir, glaube ich auch. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich finde die Idee gut, dass man da vielleicht mal das als Thema aufgreift,
ja,
und vertieft.
Total.
Daten und die Wirklichkeit. Es wird immer komplexer, immer fordernder. Und natürlich suchen wir und vielleicht vor allen Dingen junge Leute immer wieder Leute, die das interpretieren, diese Daten, diese Informationen. Und das geht manchmal gut, manchmal nicht gut. Und ich glaube, da sind wir mitten in deinem nächsten Thema.
Genau, bei dem YouTube-Star Hugo Travers. Nachrichten sind längst kein Monopol klassischer Redaktionen und des professionellen Journalismus mehr. Heute entscheiden Formatlogik, Markenidentität und Erzählstrategien darüber, was das Publikum erreicht und wie es Informationen verarbeitet. Der französische Journalist und Medienunternehmer Hugo Travers, Jahrgang 97, liefert dafür ein Lehrstück. Mit Hugo Decrypt übersetzt er seit 2015 komplexe Politik- und Weltthemen in Erklärformate und baut zugleich interaktive Nähe zu seinem Publikum auf. Doch genau hier entsteht die kritische Perspektive. Verständlichkeit ist das eine, journalistische Sorgfalt das andere. Die Frage lautet also, wird aus guter Vermittlung automatisch verlässlicher Journalismus? Oder führt der Erfolg einer Medienmarke dazu, dass die Ansprüche steigen und damit auch die Verantwortung? Genau hier prallen Journalismus als redaktionelles Verfahren und Journalismus als persönliche Marke aufeinander. Denn je stärker eine Marke öffentlich wahrgenommen wird, desto stärker wächst auch der Anspruch, an ihren eigenen Maßstäben gemessen zu werden.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Hugo Travers, auch bekannt, wie schon erwähnt, als Hugo Decrypt, also jemand, der etwas entschlüsselt, ist ein französischer YouTuber und Medienunternehmer. Er wurde 97 geboren und gilt heute als einer der einflussreichsten Stimmen der französischen Medienlandschaft, vor allem für die junge Generation. Travers gründete das Mediennetzwerk Hugo Decrypt und startete seine Nachrichtenplattform Hugo Decrypt im Jahr 2015 während seines Studiums an der renommierten Universität Sciences Po. Er hat 2020 einen Masterabschluss in Communications, Media and Creative Industries erworben. Das Angebot von Hugo Decrypt richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 und 34 Jahren. Travers Ziel ist es, komplexe tagesaktuelle Nachrichten und politische Themen verständlich aufzubereiten. Er will die Wirklichkeit entschlüsseln und sozusagen ihre Komplexität in eine Verständlichkeit, eine populäre Anschlussfähigkeit überführen. Seine Reichweite entfaltet sich über YouTube, TikTok, Instagram und Podcast. Insgesamt erreicht sein Netzwerk, und das finde ich sehr beachtlich, über 20 Millionen Abonnentinnen. Eine zentrale Rolle spielt seine tägliche Sendung Les Acutes du Jour, die zu einem festen Bestandteil der französischen Online-Medien geworden ist. Inhaltlich basiert Hugo Decrypt auf einem wiederkehrenden Prinzip. Zuerst werden Kontext und Hintergründe geliefert, danach folgt ein Überblick über die Tagesmeldungen. Dabei setzt das Format auf eine schnelle, visuell dynamische Dramaturgie mit Schnitten, Untertiteln und Einblendungen. Gleichzeitig betont Travers, dass er trotz des digitalen Auftretens journalistischen oder Aufgreifens journalistischer Standards wie Verständlichkeit, Kontext, Seriosität, dass er diese nimmt, aber trotzdem die Logik der Popularisierung, die Logik der Verständlichkeit, auch die Logik der Unterhaltung nimmt, um Nachrichten in so einer Sinne einer, ja, Edutainment zu präsentieren. Ergänzt wird das durch digitale Elemente wie Livestreams, ZuschauerInnenfragen und teils öffentlich sichtbarer Transparenz in Redaktionsprozessen, wobei der private Abstand gewahrt bleibt. Also man gibt schon Einblicke, wie haben wir recherchiert, was haben wir gemacht, wir lassen Leute aus Rechercheteams zu Wort kommen und so weiter. Also man will also wirklich dieses Transparenzthema, was ja gerade sehr stark auch in Deutschland immer wieder verhandelt wird, will man, ja, ansichtig machen. Aus einem anfänglichen Ein-Mann-Projekt ist inzwischen ein professionelles Medienunternehmen mit über 40 festangestellten MitarbeiterInnen und JournalistInnen entstanden. Travers führt regelmäßig Interviews mit hochkarätigen politischen und internationalen Persönlichkeiten, darunter auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und daran sieht man schon, wie wichtig Hugo Decrypt, wie wichtig Hugo Travers für die Medienlandschaft in Frankreich ist. Er hebt zudem hervor, dass sein Medienhaus unabhängig arbeitet und keinem Milliardär gehört. Seine Bedeutung wird auch außerhalb der Plattform sichtbar. 2023 wurde Hugo Travers vom Wirtschaftsmagazin Forbes in die Liste 30 under 30 für Europa aufgenommen. Im Juni 2025 wurde er zudem von der französischen Nationalversammlung angehört, um über mentale Gesundheit bei Jugendlichen und den Einfluss von Social Media Plattformen wie TikTok auszusagen. Und das ist schon wieder, wenn wir mal an Zuckerberg denken, der steht vor sämtlichen Gremien und hat dann immer wieder seinen einen zynischen, unglaubwürdigen Entschuldigungssatz. Es tut mir wahnsinnig leid, wir haben Fehler gemacht, alle Fehler sind meine Schuld, ich entschuldige mich. Das ist diese Travestie von Entschuldigung, obwohl Mark Zuckerberg weiß, mir kann doch keiner was, ich spiele jetzt hier eine Rolle und niemand glaubt ihm das. Und das ist eine ganz andere Nummer, wenn hier so ein Medienschaffender, der auch sehr erfolgreich ist, natürlich nicht vergleichbar mit Zuckerberg, aber trotzdem wahnsinnig erfolgreich ist, eben zur Beratung genommen wird und man sagt, okay, wir nehmen gerade ihn, weil er einen Impact hat, weil er es auch ordentlich macht und lassen uns als Parlament beraten. Finde ich sehr, sehr spannend. In Deutschland unvorstellbar bisher. Als Erweiterung seiner Marke arbeitet Travers außerdem an einem Comic, der historische und geopolitische Inhalte für Jugendliche aufbereitet. Dabei wurde das Projekt kritisiert, unter anderem wegen des Vorwurfs einer pauschalen und manipulativen Darstellung Russlands. Insgesamt positioniert sich Hugo Travers als eine Zwischenform aus Journalismus und Popularisierung. Sein Erfolg zeigt, dass es möglich ist, junge Menschen für Nachrichten zu interessieren, wenn Inhalte relevant, verständlich und zeitgemäß vermittelt werden. Der Erfolg von Hugo de Kripp zeigt für mich vor allem, welchen Darstellungsformen heute Reichweiten erzeugen. Tempo, klare Dramaturgie, visuelle Dynamik und der Anspruch, Komplexität verständlich zu machen. Verständlichkeit ist dabei ein legitimes Qualitätskriterium. Kritisch wird es für mich jedoch, wenn Vermittlung zur Verkürzung gerät, wenn Unsicherheit, Kontroversen und der journalistische Abwägungsprozess hinter einer glatten Erklärung verschwinden, kippt für mich Information zur Deutung. Diese Gefahr verschärft sich in interaktiven Formaten zusätzlich. Publikumsfragen können einordnen, sie können aber auch Themenprioritäten in Richtung von Stimmungen, Trendlogik und emotional eindeutigen Antworten verschieben. So entsteht nicht nur Reichweite, sondern auch eine personalisierte Autorität, die Recherche stützen kann, sie aber auch ersetzen kann, wenn die Begründungslogik im Prozess selten sichtbar wird. Mich stört, dass die Rollen im Format nicht sauber getrennt bleiben. Der Text nennt der Text von Travers und sozusagen auch das, was Travers selber möchte, seine Selbstdarstellung. Und wenn man sich sozusagen auch das, also ich muss mir die Texte ja übersetzen lassen, weil klar, ich verstehe Französisch, aber eben nicht in einem fließenden Maß und wenn das auch so schnell geht. Also das, was ich sozusagen als Text zur Verfügung habe, da sieht man Travers Bemühen um Balance zwischen Journalismus und Popularisierung. Doch in der Praxis kippt die Wirkung. Wird eine Person zur wiederkehrenden Signatur, entsteht Vertrauen eben als ein Markeneffekt, nicht nur als Ereignis redaktioneller Verfahren. Begriffe wie gerecht klingen dann wie Qualitätsurteile. Entscheidend ist aber, welche Kriterien gelten, welche Korrekturschleifen greifen, wie werden Quellen gewichtet und wie werden konkurrierende Deutungen sichtbar gemacht. Selbst Übertragung von Redaktionskonferenzen kann Transparenz erzeugen oder nur Transparenz simulieren, wenn Streitpunkte, methodische Entscheidungen und die Grenzen des Wissens nicht erkennbar sind. Gerade bei geopolitischen Themen und im Comic wird aus Kontext schnell eine erzählerische Setzung, dann gerät aus Information Deutung und aus Dialektik wird Perspektive. Die äußerte Kritik an einer systematischen Darstellung Russlands zielt genau hierauf. Ob das Format die journalistische Grenze zwischen Einordnung und erzieherischer Zuspitzung klar genug zieht oder ob diese Grenze verwischt und damit das Risiko der Verdichtung zum Weltbild erhöht. Die zentrale Frage für mich ist nicht, ob Travers gut erklärt, sondern ob das Publikum Verfahren und Begründungslogik nachvollziehen kann. Wie werden Unsicherheit, Gegenargumente und Interesse sichtbar gemacht oder bleibt am Ende nur eine überzogene Dramaturgie? Was mich interessiert, Marc, warum haben wir einerseits in Deutschland nicht vergleichbare Medienschaffende wie Hugo Travers? Wir haben erfolgreiche YouTuberInnen, TikTokerInnen, auch viele junge Leute, die im Journalismus unterwegs sind, aber eben nicht in einer Form von Hugo Travers. Und brauchen wir mehr junge Medienschaffende wie Hugo Travers und Medienformate wie Hugo de Kripp, um halt eben auch nochmal die ganze News-Thematik, das ganze Wissens-, Informationsvermittlung auf einer anderen Ebene zu präsentieren?
Sehr, sehr interessantes Thema, Markus. Ich fange mit dem letzten Punkt an. Warum haben wir das in Deutschland nicht? Wir haben natürlich viele Medien- und News-Influencer, sage ich mal im weitesten Sinne. Ich glaube, bei dem, wie weit ich mich jetzt auch an der Vorbereitung und trotz Sprachbarriere Hugo annähern konnte, ist er natürlich trotzdem so ein Ausnahmetalent. Also das muss man schon sagen. Klar bedient er algorithmische Erzählformen, Für die Plattform, gibt sich dem natürlich dann aber mit voller Hingabe hin, und ich glaube, er ist wahnsinnig talentiert, trotz allem, um das zu machen. Also ich glaube, auch wenn du das versuchst, ist es nicht gesagt, dass du mit der gleichen Kleinformatentwicklung, mit der Pointierung, die ja offensichtlich da ist, aber auch sowas wie Comics eben, die er dann schreibt, jetzt mal unabhängig vom Inhalt oder Verkürzung und Verdichtung oder so, er geht da so all in und hat ein großes Talent dafür. Also ich glaube, das ist schon nicht so einfach nachzubauen. Ich habe mich dem angenähert und es hat so ein, der hatte für mich jetzt nicht nur ob seiner Reichweite, sondern er hat natürlich irgendwie so ein, auch über den Namen, ne, so einen Anspruch. Also ich habe direkt an Enigma gedacht, an Turning Welshman, Revisk und so, und also gewichtiger Name, Riesenreichweite, und er hatte in Frankreich allein durch diese Einladung in Gremien so eine Art Legitimation erfahren. Das finde ich problematisch. Also das ist je nach Kontext natürlich sinnvoll, wenn du als Journalismus und Politik die Mechaniken verstehen willst. Alles andere wäre natürlich zu weit gefasst. Und ich finde immer schade, ich weiß natürlich bei ihm nicht genau, mit wem er zusammenarbeitet. Aber die Influencer, die sich mit Nachrichten, tagesaktuellen Themen, politischen Einordnungen hier beschäftigen und die das so verkürzen und einordnen, die sind ja oft auf sich gestellt, haben keine redaktionelle Unterstützung, und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde in Zukunft, dass das zusammenkommt, weil du hast irgendwie, du hast Redaktionen, du hast Journalistinnen, Journalisten, die ihre wichtige Arbeit machen, die das was klären und auch im Griff haben und da vertrauenswürdig sind. Und dann hast du jüngere Leute wie Hugo, die das Wie aber beherrschen für eine andere Zielgruppe, die eben sagen können, ich habe das Algorithmische verstanden, das Storytelling, die Narration in dieser Kürze. Und die müssten eigentlich kollaborieren, um Verkürzung legitim zu machen, um Verdichtung eben nicht zu Weltbildern zu erhöhen, sondern zu sagen, ja, was verdichten wir, was verkürzen wir, wo funktioniert das und wo geben wir dann den jungen Menschen, ich glaube, darum geht's ja, auch allen und in allem Optimismus, gerade jüngere Menschen an politische oder komplexere Themen ranzuführen, aber das ist ja immer nur der Einstieg. Wo führen wir sie denn dann danach hin? Und das endet oft bei Influencern und dann biegen sie vielleicht falsch ab. Es endet da, es endet in der Verkürzung, oder sie sind im Gegenteil angestachelt oder politisch irgendwie aufgeweckt und dann suchen sie sich selbst gegebenenfalls irgendeine Randerscheinung oder irgendwas Extremistisches dann raus. Also dieses Anheizen, dieses Interesse wecken für Politik funktioniert so, aber muss natürlich dann auch eingefangen werden. Wo gibt es dann den Deep Dive, die Fakten, das gut und sauber recherchierte? Und ich glaube, das ist einfach für alle Medienschaffenden, journalistisch Arbeitenden wieder mal ein gutes Beispiel, wo man denkt, hey, das wäre doch die richtige Kollaboration. Ihr macht weiter eure Arbeit, ihr denkt über Clickbait, über Monetarisierung nach, fair enough. Spannt doch so Leute irgendwie ein. Und dann ist eben eher das Anreizsystem die Frage, was ist für Hugo mit 20 Millionen Reichweite irgendwie ein interessantes Angebot vielleicht von einem Verlag, der ihm bestimmt nicht so viel zahlen kann wie andere Sachen. Aber das ist jetzt kein Problem, das wir hier lösen. Aber das ist ein Match, den ich gerne sehen würde, sagen wir so.
Absolut. Und das ist, ich kenne mich mit der französischen Medienlandschaft oder Online-Medienlandschaft nicht besonders gut aus. Also da müssen wir auch sehen, wen haben wir noch da. Was auf jeden Fall da zu beobachten ist, und das ist der Punkt, den du auch erwähnt hattest, ist die Frage, naja, haben wir, er ist halt der Bekannteste, er ist der Größte, er ist der wahrscheinlich auch Geschätzteste, haben wir hier wieder ein neues Monopol entstehen. Also was brauchen wir eigentlich gerade in der Medienlandschaft? Brauchen wir weiterhin Monopole oder brauchen wir die unendliche Derivation der Vielfalt? Also einfach unglaublich viele unterschiedliche Kanäle, aber dann verteilt sich auch halt eben ganz viel Information, und dann haben wir ganz viel auch sozusagen Dinge, die dann nicht mehr gecheckt sind, wo jeder und jeder sich dann zu Journalistin erklärt und dann halt vielleicht auch redaktionelle Momente umspringen kann und so weiter. Also da stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen hier, in denen man weitergehen könnte. Wir bleiben dran, wir beobachten Hugo Travers, aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen mit dir so die Summer Breeze bekommen, so ein bisschen runterfahren, bevor wir dann wieder mit Sarah zusammen Gas geben. Marc, hol uns schön in den Sommer, in den warmen Tag. Lass uns zurücklehnen mit deiner zarten Stimme und deinem weit geöffneten Leo-Hemd, das seht ihr nicht. Marki, bitte.
Markus, Sarah, Fugis, wir müssen uns mal nach all diesen harten Meldungen und diesem Stress, dieser Belastung, wir müssen uns mal irgendwie zurücklehnen und entspannen. Und wie schaffen wir das? Wie kommen wir da nicht in den Freizeit- und Selbstoptimierungswahnsinn? Wir können überall hingucken. Vielleicht schauen wir einfach auf unsere Mütter und Großmütter, bestenfalls auf die italienischen. Darum soll es gehen. Burrata statt Burnout, Pasta, Lockenwickler, Strickwestchen, Spaziergänge. Wir gucken uns das Phänomen Nonna-Maxing an.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Ja, Markus, ich habe einen spannenden neuen Begriff gelernt diese Woche oder letzte Woche, nämlich Nonna-Maxing. Und das ist ein total neuer Lifestyle-Trend, der tatsächlich bei jungen Menschen auf viel Resonanz und viel Zuneigung stößt. Es geht nämlich um das idealisierte Leben italienischer Großmütter und woran wir uns da orientieren können. Langsamer Leben, selbst kochen, spazieren gehen, Kontakte zu Freunden, zu Familie pflegen, weniger Screentime, mehr Garten, mehr Küche, mehr Stuhl vor der Haustür und Natur eben. The Guardian beschreibt diesen Trend als Gen Z-Fantasie eines langen und gesunden Lebens und das ist, glaube ich, auch die Kulisse, aus der das kommt. Wir reden über Longevity, wir reden über Selbstoptimierung. Wir haben auch schon über die toxische Version davon, gerade für junge Männer gesprochen, mit Muskeln, Reichtum, Statussymbolen, Hasseln, Stress und so weiter. Und ich finde interessant, und das ist das, warum ich über diese Meldung gestoßen bin, wir bewegen uns ja jetzt nicht in einem anderen Milieu. Wir sagen ja nicht, okay, der Gegenentwurf zu digitalisierter 24/7 Selbstoptimierung wäre ja, komplett Zen offline zu gehen. Das funktioniert oft nicht. Da ist natürlich der Bruch im Lifestyle zu groß. Ja, andersrum. Junge Menschen haben sich überlegt, wie bleiben wir denn in unserem Lifestyle, in unseren Vermittlungskontexten, auch in unseren Begriffen und so, aber versuchen trotzdem dem ein positives, lebensfreundlicheres Gegenmodell entgegenzusetzen. Und da ist, glaube ich, Nonna-Maxing entstanden. Also es geht um die Sprache der Selbstoptimierung, aber dreht das ins Gemütliche. Nicht mehr Leistung, mehr Performance, mehr Status, sondern ja, statt Eisbad und Muckibude und so geht es irgendwie um gutes Essen, soziale Nähe, Handarbeit und eben auch wirklich weniger Medienzeit. Und es wird natürlich zu Recht gleichzeitig darauf hingewiesen, dass hier vieles romantisiert wird. Na, also die echten Großmütter, vor allen Dingen in Italien, hatten natürlich nicht dieses Leben aus Wellness-Aspekten, sondern weil es oft nicht anders ging und weil es trotzdem mit harter Arbeit und Hausarbeit und so verbunden war und bestimmt kein einfaches Leben war. Nichtsdestotrotz, der Basis davon ist natürlich auf der einen Seite das romantische Bild von diesen ja, italienischen Großelterngenerationen und natürlich auch diesem Lifestyle in Italien und gleichzeitig aber diesem Anspruch, und das ist der große Trend, der dahinter liegt, Looks Maxing. Das müssen wir uns noch einmal kurz anschauen. Das ist sozusagen der toxische große Bruder, der Ursprung davon. Looks Maxing ist nämlich das eigene Aussehen maximal zu optimieren. Das ist sozusagen, darauf nimmt ja auch der Name Nonna Maxing Bezug, aber sozusagen auf positive Art. Looks Maxing, es kommt so aus Online-Subkulturen, aus den Manosphere-Kontexten, wo wir über die Thoreau-Doku auch sprachen, wo das in der Tiefe nochmal erklärt wird. Das ist jetzt in den 2020er Jahren vor allen Dingen über TikTok, Instagram und andere Plattformen deutlich sichtbar geworden. Es geht um Skincare, Haare, Zähne, Körperfett, Muskeln, aber auch ganz radikale Eingriffe wie Körpergröße optimieren. Nicht nur durch Schuheinlagen, die man natürlich kaufen soll, sondern auch durch OPs mit Knochenbrechen, Verlängern, junge Männer, die sich irgendwelche Kieferimplantate setzen lassen, um einen möglichst männlichen, maskulinen, riesigen Kiefer zu bekommen und so. Also es geht um objektive Bewertung, vermeintliche von körperlichen Attraktivitäten. Es gibt weiche Sachen davon, das sogenannte Softmaxing, Hautpflege, Ernährung, Sport, Schlaf, Frisuren und so, wirkt oft wie harmlose Selbstfürsorge, steckt natürlich auch ein großer Anspruch von dem Gefühl, ungenügend zu sein, einem scheinbaren Idealbild zu folgen und Selbstoptimierung drin. Es geht einfach darum, dass man selbst nicht reicht. Das ist sozusagen das digital-kapitalistische dahinter. Es wird dir immer was verkauft, um dich zu optimieren und dein vermeintliches Glück zu finden. Es gibt dann aber, und das ist noch die härtere Version davon, das Hardmaxing, und da geht's wirklich um Kiefer-, Nasenkorrekturen, Steroide, extreme Diäten, auch sowas wie DIY-Praktiken. Es gibt sowas, das nennt sich Bone Smashing, wo dann selbst mit so einem Hämmerchen immer auf Kieferpartien oder so haust, damit die sich verhärten und größer werden. Es ist hardcore, schwer nachzuvollziehen, schmerzhaft zu beobachten. Es ist krass und es ist natürlich maximal toxisch. Ne? Also es ist nicht so, oh, die Jungs entdecken auch mal irgendwie Hautcremes oder so, sondern es ist die Logik dahinter, die wir auch in der Thoreau-Doku der Manosphere gesehen haben. Das Narrativ von, du bist ungenügend, du reichst nicht aus, du siehst nicht gut genug aus, von algorithmischen Schönheitsfiltern bis hin zu diesem Narrativ natürlich weitergetragen. Und dann sehen wir, glaube ich, aus welcher negativen Erzählungsspirale die kommen. Und umso positiver ich persönlich dann dieses Nonna-Maxing finde, weil jetzt verstehen wir das auch. Die benutzen die gleiche Nomenklatur, dieses Maxing, und versuchen aber eben in diesen Kanälen mit dieser Erzählart eine positive Gegennarration zu finden. Nona Maxing selber, ich habe das erst als lustigen kleinen Trend irgendwie abgetan, so sehe jetzt aber, wenn man das als Gegenentwurf liest, natürlich eine wichtige Aufgabe darin zu sagen, ey, es ist alles okay, du kannst ein schönes, gemütliches Leben haben, fokussiere dich auf Genuss, auf soziale Interaktionen, auf das Offline-Sein, statt, bevor du anfängst, dir mit einem Hammer sozusagen den Kiefer zu bearbeiten, um männlicher, erfolgreicher und noch mehr Alpha auszusehen. Also ich gebe, obwohl das natürlich ein spaßiger kleiner Trend ist, ich aber natürlich die Italien-affin bin, ich gebe 3 Daumen hoch. Das ist alles super, das wäre sozusagen mein Lux-Maxing zu dem Thema. Das gute Leben ist nicht der gute Körper, nicht der Erfolg, nicht die Selbstoptimierung bis ins Letzte, auch nicht die Jawline, sondern ja, ein gutes Leben, ein gelungenes Leben. Ob wir uns da an italienischen Großmüttern oder den eigenen orientieren, ist erstmal egal, aber die Kernbotschaft von Leben genießen, offline sein, finde ich sehr, sehr gut. Die Frage, die ich natürlich habe, Markus, ist, was hast du denn schon gelernt von Müttern oder Großmüttern?
Oh Mann, ey. Also ich muss das doch vorausschicken mal. Also wenn ich dich so labern höre, weißt du, dann werde ich nicht relaxed, dann werde ich nicht entspannt, dann will ich den Hammer holen, um ins Internet zu schlagen. Marc, ey. Also erstmal, ich hatte wundervolle Großmütter, von meinen Großmüttern habe ich viel gelernt. Ich hatte eine große Liebe zu Großmüttern. Ich entschuldige mich bei allen Nonnas dieser Welt, dass der Westen alles wieder kaputt macht, dass er euch ausbeutet, dass er euer Leben versucht zu Konsum zu kolonialisieren. Es kotzt mich total an. Entschuldigung, dass wir das so sagen müssen. Das ist doch jetzt wieder so ein Scheiß. Oh, alle sind so online, alle müssen so daddeln. Oh, da müssen wir da noch gucken und da müssen wir noch machen und da kommt noch was her, da kommt Tiki und dann kommt Toki und dann kommt Insti und dann kommt irgendwie noch Andersi und dann kommt Trendy und Influenzi und Filti und oh, voll Schrägi und Abonnenti und Herzi und Likey und Daumi und es ist so anstrengend, so exhausted. I'm so exhausted. I just can't hide it. I'm so exhausted. Ja, Leute, ey, Mama, mal Kopf auf, mal in den Spiegel gucken, mal vielleicht einfach mal kaltes Wasser ins Gesicht und Klarsicht. Das ist wieder so eine Trendscheiße, die versucht, hier kurzfristig einen kultivierten Lifestyle, wo jemand sagt, also aus sozialen, sozialdemografischen Gründen heraus, aus Momenten, wo du es nicht nur etwas mit, ich kümmere mich um mich, dann wie du es beschrieben hast, also eine soziale Situation, eine Kultur, hat eben Handlungsformen, hat Formen zu leben, hat auch diese Form des Lebens mit Themen zu verbinden, die wertschöpfend sind dann in dem Moment, die konnektiv sind, die liebenswert sind. Und das ist so, das kennen wir alle. Ich habe auch eine große Italienliebe und immer wenn ich in Italien bin, ist es einfach ein Faszinosum, dieses Moment einer Entschleunigung, eines guten Lebens, das Fokussieren auf die guten Dinge des Lebens. Aber hier wird es ausgebeutet, hier wird es genutzt, hier wird es so für die digitalen Speed-Junkies unter uns so, jetzt müssen wir runterkommen, weil wir so hart arbeiten, weil der Kapitalismus, der Konsumismus so viel von uns will, er macht uns so voll kaputt. Und dann, das ist die eine Seite, also dieses Ausnutzen, dieses Kulturkolonialisieren. Und das andere ist dann wieder so Selbstoptimierungskulissen. Also nimm irgendwas und dann kann man sagen, ey, früher waren sie alle Buddhistin. Da sind auch alle Schauspielerinnen, Hollywood und so weiter. Alle sind sie Buddhistin geworden und haben so schöne so Zen-Haltungen reingebracht in ihr Leben. Haben ein bisschen Yogi gemacht und sich ein bisschen gedehnt und schönes Teechen und mal auch mal schön so Darmspülung und all diese schönen Sachen gemacht, die einmal schön durchlaufen lassen alles. Leben besser machen. Und das ist genau das Gleiche. Und du siehst halt, ich möchte nochmal erwähnen, es ist so utopielos, es ist so ideenlos, es ist so zukunftslos. Da kann man doch eher sagen, lass uns doch alle mit Schirmchendrinks in die Atomsonne gucken und dann Big Bang und vorbei. Ey, und das ist auch Maxing und das ist dann Real Maxing draußen ohne digital, dann ist alles vorbei. Boah, ich muss ja mal eben ein Schluck Wasser trinken, um hier runterzukommen, sonst rede ich noch 93 Minuten nämlich in Rage. Aber ich habe ja einen Friseurtermin und deshalb habe ich gar nicht genug Zeit für den Scheiß.
Aha. Selber Lux-Maxing.
Yes!
Ja, da sehen wir mal, die Utopielosigkeit zieht sich bei dir auch im Nonna-Maxing weiter. Sei es drum, zur Entspannung können wir einfach ins Kino gehen, einfach in einen dunklen, ruhigen Raum. Wir sehen die anderen gar nicht, gibt's keine Vergleiche, einfach nur Filmgenuss, Optimierung oder vielleicht auch nicht.
Ruhe!
gab's im Kino 1952. Wenn du heute in ein Multiplex-Kino gehst, wie das UC und I, hast du Menschen mit riesen Menüs da, die sich den Cheese in Triple-Variante, Nachos, Süßigkeiten und sich befolgen den ganzen und Handy anhaben. Ich will diese Utopie einfach zerstören, Marc. Liebe Fugis, wir sind hier im Agro-Raum der Gegenwart und schauen uns den Film Nürnberg von James Vanderbilt an.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Zwischen zerbombten Straßen und Verhörprotokollen. Nürnberg von James Vanderbilt erzählt von dem amerikanischen Militärpsychologen Douglas M. Kelly, der 1945 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess die Angeklagten begutachten und betreuen soll. Reichsmarschall Hermann Göring fasziniert ihn dabei besonders. In den Hauptrollen Rami Malek als Kelly und Russell Crowe als Hermann Göring. Kelly besucht Göring immer wieder in der Zelle, baut ein Vertrauensverhältnis auf und findet sich im Verlauf des Prozesses in einem psychologischen Machtspiel wieder. Nicht als Zuschauer, sondern als Teil dieser Dynamik. Hierbei entsteht ein geschichtsvergessenes Gerichtsdrama, dem es mehr um Effektrascherei als um echte Auseinandersetzung mit historischer Schuld und Verantwortung geht. Vielmehr stehen die Faszination des Bösen und der Gerichtsshow-Charakter des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses im Mittelpunkt. Der historische Polit-Thriller Nürnberg, also 2025, erschienen basiert auf wahren Begebenheiten und beleuchtet den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Der Prozess dauerte vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 und fand im Justizpalast an der Fürther Straße in Nürnberg statt. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes soll der US-Militärpsychiater Douglas Kelly, gespielt von Rami Malek, die inhaftierten Hauptkriegsverbrecher untersuchen. Er wird beauftragt, deren geistige Verfassung und Prozessfähigkeit zu beurteilen. Dabei gerät Kelly in ein psychologisches Duell mit dem als charismatisch und manipulativ dargestellten Ex-Reichsmarschall Hermann Göring, gespielt von Russell Crowe. Während Kelly versucht, die Abgründe von Görings Geist zu verstehen, beginnt dieser ein gefährliches Machtspiel. Unterdessen kämpft der US-Chefankläger Robert Jackson, gespielt von Michael Shannon, im Gerichtssaal dafür, die Taten des Dritten Reiches lückenlos aufzuklären. Schließlich droht Kelly durch seine intensive Beschäftigung mit den Tätern, vor allem aber mit dem Ex-Reichsmarschall Hermann Göring, seine professionelle Distanz und die moralische Kontrolle über die Situation zu verlieren. Parallel verliert sich der Film in einer Effekthascherei statt in einer angemessenen Schulddebatte. Den monumentalen Kriegsverbrecherprozess oder der monumentale Kriegsverbrecherprozess schrumpft durch Drehbuchautor und Regisseur James Vanderbilt zu einem Courtroom-Drama zusammen.
Ich würde ganz gerne über Wissen in dem Film sprechen. Nürnberg vermittelt Wissen über die Nürnberger Prozesse. Je nachdem, was sein Publikum mitbringt, erfährt es hier eventuell wenig oder auch viel Neues. Aber der Film liefert eben auch Wissen über die Shoah und die Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen. Das ist selbstverständlich und folgerichtig. Ging es bei den Prozessen ja um die Aufarbeitung der Taten der Verantwortlichen und Verantwortlichkeiten der hochrangigen Täter und macht daher auch Sinn für die Narration. Aber darin liegt eben auch das Problem des Films, wenn er an einigen Stellen das Wissen über die Verbrechen als noch ganz neu, bisher unerhört darstellen muss. Versteht mich jetzt nicht falsch, das muss er auch. War es aber eben dieses bisher Unerhörte und für viele Unglaubliche, das die Zeit der Nürnberger Prozesse mitbestimmte. Der Film kann also gar nicht anders. Sein Problem liegt in der Beschäftigung mit einer bewegten und verstörenden Zeitspanne. Für ein Publikum, das 2026 aber mit Vorwissen diesen Film schaut, dürfte das meiste bekannt sein. Wir haben also hier einen eklatanten Wissensvorsprung. Und der hält sich auch so ungefähr die ganze Filmlaufzeit über. Da stellt sich die Frage danach, wie der Film es dann präsentiert, und hier versagt Nürnberg meiner Meinung nach. Es wird sehr naiv, für die Zeit direkt nach den Verbrechen wahrscheinlich nachvollziehbar, über die Taten und Absichten der Nazis gesprochen. Das führt zu einem Anachronismus, der aufgeklärte Personen etwas bestürzt zurücklässt. Das Problem ist nämlich, das uninformierteste Publikum heute weiß mehr als die damals Beteiligten und damit auch die Charaktere im Film. Ich zumindest fühle mich wie ein Schulkind beim Sehen dieses Films, das erstmalig über die Shoah erzählt bekommt. Das macht Nürnberg zu einem infantilisierenden Lehrfilm, wie diese Filme, die wir ja auch alle kennen, denke ich, einige haben bestimmt welche davon gesehen, also die direkt nach dem Holocaust entstanden sind. Das soll sicher helfen, die Eindrücke der damals direkt Beteiligten zu vermitteln. Also, wie war es eigentlich, all das erstmalig zu hören oder lesen zu müssen. Aber dennoch bleibt das Gefühl, dass der Film hinter der Sicht, die wir heute haben, einfach zurückbleibt. Das kann man unterschiedlich bewerten. Im schlimmsten Fall aber empfindet man es als redundant, womit der Film dem Thema heute sicher keinen Dienst erweist. In einer Zeit, in der Menschen gefühlt behaupten, viel zu häufig mit diesem Thema konfrontiert zu werden, Umfragen dann aber ergeben, dass es um den Bildungsstand zu diesem Thema unheimlich schlecht bestellt ist. Viele also ein unzureichendes Wissen haben. Bei mir bleibt die Frage, wer ist eigentlich das Zielpublikum dieses Films? Gemessen an unserem Abend im Kino waren beinahe alle ZuschauerInnen fest beim Film und gut unterhalten. Wir konnten jetzt nicht mit Ihnen sprechen, warum das so war. Vielleicht aber sollten wir eine kulturpessimistische Haltung einnehmen und sagen, dass der Film wahnsinnig clever ist, indem er beinahe alle abholen konnte. Was meinst du, Markus?
Ja, der Film hat auf jeden Fall alle abgeholt und sie waren völlig fasziniert. Und das lag vor allem an dem Spiel von Rami Malek und Russell Crowe, weil das war so ein Mann gegen Mann. Das war so ein total verliebtes Spiel, Mann gegen Mann. Und das war die eine Seite. Auf der anderen Seite war es eine gefühlige Aufbau von der Figur Douglas Kelly zur Familie von Göring, die er dann mehrfach besucht und auch sich mit den Kindern, mit der Tochter Edda beschäftigt und so weiter. Und er nutzt natürlich so ein Wissen, um das dann später zu brechen. Es gibt Figuren wie ein Howie, noch auf den Sarah noch zu sprechen kommen wird, der dann halt auch sozusagen eine Vermittlungsinstanz zwischen den Anklägern, zwischen den Alliierten und den Hauptkriegsverbrechern ist. Die Figur Göring spielt Russell Crowe ohne jede Kontur, ohne jeden Charakter. Er bewegt sich fast nicht. Es ist eine eingefrorene Inszenierung, der immer nur sozusagen auf die Fettleibigkeit von Göring eingeht. Und ich glaube, dass dieses Ding, was man sehr schnell kennt, also es ist einfach Mann gegen Mann und dann muss es noch was mit Gefühlen geben. Also das ist so eine Hollywood-Logik, die hinter diesem Film steckt und auch zeigt, wie teilweise schlecht amerikanische Produktionen mit diesem Thema umgehen, weil sie dann das sozusagen in eine verkitschte Hollywood-Narration bauen, die aber diesem historischen Stoff nicht geeignet ist. Und es gibt als letzten Punkt, dann übergebe ich natürlich sofort wieder an Sarah, es gibt so eine Sidekick-Geschichte zwischen Kelly und einer nicht weiter benannten Journalistin, die extrem erotisch aufgeladen ist und alle warten so, wann haben die beiden endlich Sex? Sie haben keinen Sex, aber es ist so erotisch aufgeladen. Es wird nicht erklärt, es wird nicht begründet, es findet sich nicht in der Biografie von Douglas Kelly, die wir jetzt auch gelesen haben, nochmal danach, und auch in anderen Texten. Also warum? Warum braucht es eine erotische Aufladung? Warum braucht es das dann in diesem Club, den sie dann haben, wo sie tanzen und trinken können und so weiter? Warum braucht es das? Und warum hat es das zum Beispiel bei anderen Hauptkriegsverbrechern, die gefordert haben, also ich will nicht essen, aber ich will weibliche Begleitung hier haben? Also das ist, dann wäre das sinnvoll eingebunden. So macht es überhaupt keinen Sinn.
Ja, von Figuren, die keinen Sinn machen, hin zu Figuren, denen Sinn gegeben wird. Sehr gewaltig, wie ich finde, und auch übertrieben. Ich würde ganz gerne mit dir oder mit euch über Charakterveränderungen und daran gebunden eine sich verschiebende Moral, ja, wenn wir schon über Moral reden müssen, dann jetzt in Nürnberg sprechen. Also zentral sind für mich dabei die beiden Charakterantipoden Douglas Kelly und Howie Triest. Übersetzer bei den Nürnberger Prozessen. Du hast Howie auch gerade schon genannt. Zum Hintergrund, ganz kurz für euch, die den Film nicht gesehen haben sollten. Howie ist deutscher Jude, konnte aus Nazi-Deutschland in die USA fliehen. Seine Eltern aber wurden in den Lagern der Nazis ermordet. Bei den beiden, also Kelly und Howie, handelt es sich um ein Charakterpaar, das sich gegenseitig beeinflusst und voneinander lernt und die jeweilige Charakterentwicklung dann stark bedingt. Ihr Verhältnis gipfelt nach einem Monolog Howies an einem Bahnhof, als er Kelly seine Familiengeschichte erzählt. Die hat er nämlich bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten und damit klarmacht, welche Bedeutung die Aufarbeitung und Bestrafung der Täter für Juden und Jüdinnen und deren ermordete Familien hat. Howie sehnt also die Strafe für die Nazis herbei. Auch Kelly scheint es dann endlich mal zu dämmern, dass er nun handeln muss und dazu seine Perspektive, vor allem auf Göring, ändern muss. Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reichs ist es eben nicht Genüge getan und alles wieder gut. Fortgeführt werden die Auswirkungen dieses Verhältnisses nochmal am Ende des Films. Ja, also wir müssen jetzt auch noch die Gegenseite sehen. Was hat denn Howie jetzt gelernt? Wir sehen einen im Angesicht des Todes hysterischen Julius Streicher, der sich nur von Howie, der stets sein Übersetzer war, beruhigen lässt. Howie kehrt nun, scheinbar moralisch reflektiert und gereift, von seinem eigentlichen Plan ab. Er wollte dem Antisemiten nämlich ursprünglich die letzten Minuten in dieser Welt noch unerträglicher als ohnehin schon machen und ihm sagen, dass er, mit dem Streicher sich die ganze Zeit ganz gut verstanden hat, Jude ist. Howie aber verzichtet dann. Er scheint diese Form der Rache für sich überwunden zu haben. Auch wenn Howie nun anscheinend meint, dass übertriebene Rache kein guter Charakterzug ist, überzeugt mich diese Wandlung nicht. Zumindest blieb für uns, Streicher ist am Ende endlich tot. Es gibt noch einen weiteren Handlungsstrang, der auch stark moralisch aufgeladen ist. Markus, du hast den gerade schon ganz kurz angesprochen, wenn es um Görings Familie nämlich geht. Görings Frau und Tochter werden besucht von Douglas Kelly. An einer späteren Stelle des Films ist Kelly ganz empört darüber, dass die beiden durch die Alliierten vermeintlich schlecht behandelt werden. Die Tochter nämlich soll der Mutter entzogen werden. Zur Haftbarmachung von nutznießenden Ehepartnerinnen ohne politisches Amt oder Beruf kann man ja unterschiedlich stehen. Jedoch ist die Frage nach dem Verbleib der Kinder von aktiven Nazi-Größen ja keine unsinnige. Also ich finde, wir könnten uns schon fragen, was wird aus ihnen? Wo kann man sie guten Gewissens aufwachsen lassen, jenseits einer menschenverachtenden Weltsicht ihrer Eltern? Auf Kellys Empörung gibt der Film hier überhaupt keine Erwiderung. Das finde ich sehr problematisch, wenn damit Internierungshaft als böser Akt gesetzt wird. Wenn sie eine Familie betrifft, deren gesamter Reichtum und Macht auf dem Tod von Millionen Menschen fußt.
Ein kleiner Punkt oder auch ein wichtiger Punkt innerhalb der Prozesse, weil wir haben ja dieses Courtroom-Drama, dieses Mann-gegen-Mann-Ding und es werden dann halt die Bilder des Films nochmal in Schwarz-Weiß gesetzt, also nicht Originalbilder hier angenommen der Verhandlung, sondern das Schauspiel wird in Schwarz-Weiß gesetzt, was einfach nur sagen will, oh, das ist historisches Material, ist aber als ästhetischer Effekt für uns völlig misslungen. Aber das, was ich völlig unanständig fand, ist, dass dann zur Handlung, zur Aufladung der Handlung Originalbilder der Alliierten, Filmaufnahmen der Alliierten gezeigt worden ist, wo die Leichenberge aus den Konzentrationslagern weggekarrt worden sind. Und um dieses reale Grauen zu zeigen, diese unfassbaren Gräueltaten. Und das ist ein extrem unanständiger Zug in diesem Film, weil wir uns hier einem hochglanzpolierten Unterhaltungsfilm ausgesetzt sehen, der auf Drama, auf Show geht und dann einfach nur sagen will, guck mal hier, das sind die Guten, das sind die Bösen und das war's. Und im Endeffekt, und das ist eines der auch Hauptpunkte, und dann wird Sarah noch einen Punkt nehmen, ist die Faszination des Bösen. Der Film repräsentiert die Faszination des Bösen und muss sie sozusagen, ja, attraktiv machen, durch SchauspielerInnen, durch Inszenierungsformen und so weiter, Geschichte wieder sexy machen. Und das ist so verfehlt wie kaum etwas anderes in Auseinandersetzung mit so einem Stoff.
Ja, du sagst es gerade, Geschichte sexy machen. Mein wirklich letzter Punkt, aber auch mein deutlichster Kritikpunkt ist nicht sexy machen, sondern Geschichte gleich machen. Es geht um den Universalismus des Films. Der Film übernimmt in seiner Gestaltung den Standpunkt Kellys, dass derartige Geschehnisse immer möglich sind. Zu jeder Zeit, an jedem Ort und nicht an Nationen, Völker oder Ähnliches gebunden sind. Damit reiht er sich ein in eine Reihe mehrerer Filme der letzten Jahre. So gerät Nürnberg zu einer zeitgeistigen Vergleichsfolie und unterwirft sich damit einer brisanten historischen Beliebigkeit, die heute Gefahr läuft, ja, oder schon geworden ist, darüber könnten wir lange reden, das vertagen wir, zum Status quo geworden zu sein. Marc, meine Frage an dich, konntest du den Film sehen? Hast du jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, überhaupt keine Lust mehr? Oder wie stehst du überhaupt grundsätzlich zur Verfilmung eines der größten Ereignisse in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also erstmal vielen Dank, dass ihr euch den angeschaut habt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte schon nach dem Trailer keinen Bock. Nach eurem Bericht jetzt erst recht nicht. Es klingt so katastrophal, dass man es vielleicht sehen muss als Lehrstück, wie es so gar nicht geht. Aber im Ernst, also was ihr sagt ist, klar, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe aber diesen Trailer gesehen und der Trailer ließ schon vermuten, was für eine Art Film das ist. Das ist jetzt von euch nochmal bestätigt. Ja, auch dieses enge Verknüpfen von Charakterdarstellung in diesen, ich weiß nicht, wie lange es ist, 90 Minuten, 180, ist ja auch völlig egal, eine kurze Vignette eben. Ja, das dachte ich mir, selbst wenn er 3 Stunden lang ist, aber klar musst du dann aus diesen 3 Szenen die komplette Moral ableiten können und so. Das ist extrem schwierig. Ich finde grundsätzlich, du hast einen der zentralen Aspekte angesprochen, über den ich viel nachgedacht habe, auch jetzt schon, während du erzählt hast, ne? Dieses Thema Wissen, dieser Wissensvorsprung und diese Ungleichheit. Und mein erster Impuls ist, ich hoffe, dass es so ist, wie du und ihr sagt, dass die Leute eigentlich wirklich diesen riesigen Wissensvorsprung haben. Ich hoffe sehr, dass das so ist, noch so ist, wie auch immer. Denn also für mich gibt es irgendwie nur zwei Optionen. Das eine ist wirklich, dass dieser Film so flach und Courtroom-Drama-artig an dem Wissen und an der Haltung von dem Publikum vorbei produziert ist. Das wäre einfach ein ganz teurer Unsinn dann, aber weniger dramatisch, als wenn der Film so sein müsste. Und ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber wenn das so ist, ist das ja von Autor und RegisseurInnen, ich weiß nicht, von wem es ist, geschrieben und verfilmt. Aber das klingt ja, als ob du dieses Thema an eine unterhaltungssüchtige, komplett ungebildete Zuschauerschaft vermitteln müsstest. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Aber es klingt so, ja, wir müssen es ein bisschen sexy machen. Wir müssen diese Szene mit reinbringen. Es gibt diese Mann gegen Mann, diese heroische Überhöhung von einem Mann, der ganz klar auf der richtigen Seite steht, einem, der ganz klar auf der falschen Seite steht, und so weiter, ne? Und auch dieser Universalismus, den du dann zum Schluss ansprichst, das klingt wirklich, als ob du wie diesen Erstkontakt vermitteln musst, aber eben nicht für Grundschüler oder Fünftklässler, sondern eben für Menschen in ihren 20ern, 30ern. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Das kann ich natürlich nicht einschätzen, aber das ist irgendwie die Haltung des Films, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist das richtig Problematische.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also alles, was du genannt hast, trifft zu. Und das macht das Ganze eben zu so einem sehr merkwürdigen Puzzle-Zusammenbau, Versatzstück. Also da ist ganz, ganz viel zusammenmontiert worden, das irgendwie sich auch nicht fügen will, zusammenpasst. Wir haben noch so ein paar Tarantino-eske Szenen da reingefügt, die dich auch nur sprachlos zurücklassen. Warum gibt's die jetzt bei allem ansonsten ja doch irgendwie artifiziell erzeugten Ernst oder Ernsthaftigkeit, die es ausstrahlen möchte? Bin ich vollkommen bei dir, Marc. Und ja, man kann nur sagen, es wird ja viel im Film vermittelt, dass es das schon bekannt ist, auch zu ganz anderen Themen, aber auch eben zu diesem Themenkomplex. Nur dann ist es die Frage, wie macht der Film das? Und hier bleibt es dabei, dass du denkst, oh, News, Ohren gespitzt. Und dann gehst du doch irgendwie sehr beschämt da raus, weil du denkst, es gehört doch zum geringsten Allgemeinwissen gerade. Ja.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Deswegen das ist ein guter Anknüpfungspunkt an das, was wir vorher hatten, zu Hugo, der Nachrichten vermittelt, algorithmisch, zu den algorithmischen Entscheidungen und so, dass wir uns fragen oder dieser Film, glaube ich, auch die Frage stellt, ob du, egal welches Thema du behandelst, diese Form von Narration wählen musst. Also das klingt ja nach der Hollywood-Blaupause. Du brauchst ein bisschen Sex, du brauchst ein paar Schockeffekte. Also ne, es gibt ja diese Formel sozusagen und die wird gnadenlos durchgezogen, ob es zum Thema passt, ob es rein fiktional ist, ob es auf historischen Fakten basiert oder nicht. Also dem Publikum wird nichts zugemutet, diese Formel zu verlassen. Alle Filme, die sich mit dem Dritten Reich beschäftigen, sind ja oft so Award-Anwärter sozusagen. Mal gucken, ob das hier auch wieder der Fall ist. Aber es ist irgendwie enttäuschend und wie ich gesagt habe, also es wäre schlimmer, wenn es so ist, wenn man den Leuten das Thema nur noch so vermitteln und zumuten kann, als dass der Regisseur sich hier verhoben hat.
Du brauchst noch kurz die Sprache, um die Fugis mit dem letzten Segen herausgehen zu lassen. Liebe Fugis, eine Woche Pause und jetzt haben wir schon wieder so eine XL-Folge für euch gemacht, weil wir so Vokabelüberdruck hatten, euch vermisst haben. Marc sich scheiße gefühlt hat, weil er so abgehangen hat und so weiter. So Marc Maximizing gemacht hat. Von daher, liebe Fugis, wir hören uns nächste Woche wieder mit 4 frischen Themen und Marc spricht den Segen zum sonnigen Samstag.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.